Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Hermann Kurzke, dem Kenner von Thomas Mann, einem regelrechten Manomanen. Gastgeber Ruthard Stäblein. Herr Kurzke, Sie haben viele Bücher über Thomas Mann geschrieben, darunter eine Biografie mit dem Untertitel »Das Leben als Kunstwerk«. Sie gehören zu den Herausgebern der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe. Sie haben viele Forschungsprojekte auch an der Universität von Mainz geleitet, waren dort Professor. Und jetzt haben Sie für die Hörerinnen und Hörer von HR2 eine Auswahl aus den Tagebüchern von Thomas Mann getroffen, die wir ab kommenden Montag in HR2 Kultur senden, montags bis freitags immer 15.05 Uhr, gelesen von Hans Zischler, manchen vielleicht noch vertraut durch seine Interpretation im Dr. Faustus. Herr Kurzke, wie ist Ihre Begeisterung für diesen Zauberer Thomas Mann überhaupt entstanden? Zauberer nannten ihn manche Kinder eben von Thomas Mann. Wie hat er Sie verzaubert, Herr Kurzke?
Begonnen hat das in der Zeit etwa um 1963, 64 herum. Das erste, was ich in die Hand bekommen habe, war Thomas Manns Dr. Faustus. Und das hat ja einen Künstler als Helden und einen Biografen, eigentlich zwei. Und ich hatte damals einen Freund, den habe ich eher mit dem Künstler identifiziert und mich selbst etwas mit diesem Biografen, weil ich mir selbst ein bisschen unbeholfen vorkam. Und mein Freund, das war einer, der sehr elegant mit dem Wort umgehen konnte. Also das war ein Beispiel dafür, wie viel Eigenes man hineinträgt in ein gutes Buch. Aber das war es nicht allein. Es war auch so, dass dieser Roman mir das erste Mal eine große Ordnung gezeigt hat in meinem ganzen Bildungskosmos, das bis dahin ein Bildungschaos war. Und die Musikgeschichte hat sich anhand des Dr. Faustus zum Beispiel erstmal geklärt.
Serenus Zeitblom ist der Chronist, der Erzähler im Dr. Faustus und die andere, die Künstlerfigur, dieser Adrian Leverkühn, der ja dann als, sagen wir mal, Höhepunkt, dann sagt ich widerrufe, also ein Widerruf der klassischen Musik von Beethovens Ode an die Freude, dieses Bild einer harmonischen Ordnung, die eigentlich zerstört worden ist im Dr. Faustus in der Zeitgeschichte durch die deutsche Geschichte. Das ist so ungefähr der Kontext. Was hat Sie daran noch begeistert an diesem Serenus Zeitblom, weil er nicht so verführt worden ist wie die Gegenfigur, die Künstlerfigur, die er sich verführen ließ durch Mythen oder durch diese Esmeralda, durch diese Hetäre?
Also Zeitblom war es nicht allein. Eine zweite Identifikationslinie ist durchaus über Leverkühn gelaufen, und zwar in der Theologiezeit. Er hat ja auch zuerst Theologie studiert. Und das war genau wie bei mir. Ich habe auch Theologie studiert. Und diese Problematik hat mich zunächst auch gepackt. Also die ganze Teufelspakt-Problematik, die ganze Hochmut-Geschichte, die ganze Rückbindung eigentlich an den Sündenfall, der dann reichte bis zum Nationalsozialismus. Und eben, das war für mich ein riesiger Deutungsschlüssel, auch für meine eigene familiäre Geschichte, meine eigene Herkunft. Und eben, das war nicht triumphalistisch, sondern ich habe mich eher mit dem Unbeholfenen identifiziert, mit dem, was nicht aufgegangen ist, was eben dort durchaus in die Katastrophe geführt hat. Ich brauchte keinen positiven Helden. Es reichte mir sozusagen, die destruktiven Tendenzen auch in mir selbst zu finden und erklären zu können.
Sie sagten, das hat etwas mit Ihrer Herkunft zu tun. Herr Kurzke, Sie sind 1943 in Berlin geboren.
Ja.
Und können Sie etwas weiter fortführen, wie Ihr Lebensweg gelaufen ist, was das auch mit dieser Versuchung durch den Nationalsozialismus indirekt zu tun haben könnte?
Also manches weiß ich erst jetzt. Mein Elternhaus, da wurde nicht gesprochen über die NS-Zeit. Mein Vater war Physiker und war vom Kriegsdienst freigestellt, war an einem Forschungsinstitut für Physik arbeitete und erst heute weiß ich, dass man in solchen Fällen davon ausgehen kann, dass da Rüstungsforschung betrieben worden ist. Das war auch definitiv so und das war sicher ein Grund, weshalb mein Vater dann eigentlich nie etwas erzählt hat über diese Dinge. Auf der anderen Seite war er sehr katholisch und dieses Religiöse, das eignete sich dann in der Nachkriegszeit, in der ich groß geworden bin, eignete sich sehr gut dazu, diese innere Schulderfahrung zu verarbeiten. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Leistungen dieser kirchlichen Erneuerung nach 1945 gewesen, dass man den vielen, die in irgendeiner Form mit dem Nationalsozialismus zusammengearbeitet haben oder mussten, man hatte ja oft gar nicht die Wahl, dass sie denen Verarbeitungsmöglichkeiten an die Hand gegeben haben. Wenn man es negativ sagen will, Verdrängungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, es waren auch Verarbeitungsformen damit verbunden. Und ich habe mich, je älter ich wurde, umso größer wurde natürlich dieses Rätsel dieser rückwärtigen Vergangenheit, das uns ja bis heute beschäftigt. Und Thomas Mann hat mir einfach geholfen, da aus der Enge und dem Schweigen meiner Familie herauszukommen, Bilder und Worte und Geschichten dazu zu finden, in denen ich mich selbst auch verstehen konnte.
Und Sie haben selbst dann auch katholische Theologie studiert in München, sind dann auch nach Würzburg gegangen, eine katholische Hochburg.
Ja, wobei das Studium, wie das, glaube ich, öfters geht, das hat zu einem ziemlich kontinuierlichen Abbau des Glaubens geführt, weil letzten Endes interessierte mich doch die Erkenntnis der Dinge mehr und das mündete ja dann in die Studentenbewegung und es wirbelte mich erstmal weit weg von den Kirchen, wobei ich allerdings in den letzten 20 Jahren da schon wieder eher aufbauende Tendenzen auch verfolge, aber eher im Sinne so eines Kulturchristentums und weniger im Sinne jetzt eines dogmengläubigen Christentums.
Da hätten wir sicherlich Berührungspunkte auch zu Thomas Mann, der zwar Protestant war, aber sich immer wieder von den Ritualen der katholischen Kirche beeindrucken ließ, auch zu Papst Pius XII. Geradezu gepilgert ist. Ja. Aber ich möchte noch mal kurz auf Ihre eigene Biografie zurückkommen. Sie sagen, Sie haben also Anfang der 60er Jahre dann Thomas Mann für sich entdeckt. In der Vorstudentenzeit hörten Sie eher zu diesen Happy Few, zu diesen wenigen, die sich an Thomas Mann wandten? Oder gab es da für Sie, Sie nannten Ihren Freund, gab es gleichsam Gesinnungsgenossen?
Das waren tatsächlich damals eher wenige. Ich habe das Gefühl gehabt, damals ganz allein damit zu sein. Ich habe da eigentlich kaum mit jemand drüber gesprochen. Das hing dann auch damit zusammen, dass ich da in eine tiefe Krise gekommen bin, dass ich dann sowas hatte, was man damals Nervenzusammenbruch nannte und dann monatelang im Bett war. Und in der Zeit habe ich ganz alleine und um mich wieder auf die Beine zu kommen, habe ich Josef und seine Brüder von Thomas Mann gelesen, also dieses riesige biblische Werk. Und das bestimmt also bis heute auch meinen religiösen Standpunkt, eigentlich die Art, wie man mit Religion nach Nietzsche umgehen kann. Das ist, glaube ich, auch für Thomas Mann das Entscheidende gewesen.
Aber nicht im Sinne von Nietzsche, der natürlich auch Pastorensohn war, aber dann doch seine Philippika gegen die christliche Ideologie als Sklavenmoral geritten hatte.
Ja.
Haben Sie einen anderen Weg daraus gefunden? Auch vielleicht mit Hilfe von bestimmter Musik?
Von Nietzsche gibt es durchaus ganz andere Wege und er selbst ging auch andere Wege, indem er sich auf seinen letzten Zetteln hatte er unterschrieben, wechseln mit Dionysos und der Gekreuzigte. Also die Christusidentifikation war stark bei Nietzsche und wurde am Schluss sogar das Tragende. Und er hat ja recht mit vielem, mit seiner Ideologiekritik des Christentums. Man kann daraus aber auch ganz umgekehrte Schlüsse ziehen. Nicht, dass man das alles abbaut, wenn man sagt, es ist alles eine Illusion, sondern Nietzsche selbst hat gesagt, Mensch kann nicht leben ohne lebensfördernde Illusionen, indem man ganz bewusst an einer kultivierten Version dieser Illusion strickt, die einem hilft zu leben. Und das sind so Dinge, die Thomas Mann mit dem Josef-Roman gemacht hat. Er hat sich gefragt, wozu nützen die Mythen? Was kann man damit machen? Wie kann man bewusst in diesen Spuren gehen? Im Bewusstsein nämlich, dass der Einzelne mit seiner aufgeklärten Mündigkeit, wenn er so allein in der Welt steht, die Kraft nicht hat, sich zu behaupten, wenn er nicht Geschichten hat, die ihn stützen, Traditionen, die ihn stützen, Kollektive, die ihn tragen. Und alles das, Rituale, alles das sind Dinge, die Religionen leisten und die bestehenden Religionen, glaube ich, relativ schlecht leisten und wo man dran arbeiten kann.
Sie nannten auch die Musik als eine Stütze. Ja. Was haben Sie damals gehört?
Ich kam aus einem unmusikalischen Haus und ich war damals ein ganz gewöhnlicher Beatles-Fan, vor allem in der Zeit, in der ich diese Depressionen hatte. Da hatte es mir ein Titel von den Beatles, also bis zur Verrücktheit angetan, das war Michelle.
Das war Michelle von den Beatles auf Wunsch von Hermann Kurzke, Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur. Hermann Kurzke ist der Spezialist für Thomas Mann in Deutschland. Er gibt die Frankfurter Ausgabe mit heraus und er hat auch die Auswahl getroffen der Tagebücher, die wir ab kommenden Montag hier in HR2 Kultur ab 15 Uhr jeweils montags bis freitags senden werden. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Herr Kurzke, wir hatten zuvor über dieses Kulturchristentum von Thomas Mann andeutungsweise gesprochen. Ist es vielleicht so, dass sich die Form des Tagebuchs auch darin äußert, dass da etwas von diesem Kulturchristentum zu spüren ist? Handelt es sich doch im Grunde genommen um eine Art Beichtspiegel, um eine Art Gewissenserforschung, ja, wie es die ersten frühen Christen auch schon gepflegt haben, zur Selbsterkenntnis?
Das ist sicher ganz grundlegend richtig. Das ist der tiefste Grund, aus dem ein Tagebuch geschrieben wird. Das ist der, dass man sein eigenes Leben eigentlich täglich rechtfertigen muss, dass man nicht einfach so dahin leben darf. Und dieser religiöse Grund der Selbstrechtfertigung des Lebens durch diese tägliche Rechenschaftsablage, der wird allerdings überlagert von einer ganzen Menge weiterer Gründe, weshalb dieser Mann sein Leben lang Tagebuch geschrieben hat.
Und welche Gründe sind das? Es ist klar, man könnte es erahnen, aber Herr Kurzke, vielleicht können Sie die wichtigsten nennen.
Also es gibt zum Beispiel typische Künstlergründe. Er benutzt sein Tagebuch natürlich auch, um immer wieder drin zu lesen. Und wenn er irgendetwas in Arbeit hat, dann liest er eine Strecke Tagebuch, so lange, bis er eine Einzelheit findet, die er brauchen kann. Und das geht einem ja selbst auch so, wenn man etwas nicht aufgeschrieben hat, dann verliert man das aus dem Gedächtnis. Man hat die Einzelheiten nicht mehr, während wenn man aber irgendwie nur einen Namen bekommt, wieder von einer Gaststätte, in der man mal war oder sonst was, dann wacht das ganze Bild wieder auf. Und dazu dient das, seine Arbeit, seine künstlerische Arbeit an den Romanen, dann mit plastischen Details ausstatten zu können.
Deswegen trifft vielleicht Ihr Untertitel der Biografie zu, das Leben als Kunstwerk, weil eben Thomas Mann immer wieder sein eigenes Leben so inszeniert, so geführt hat, um es als Kunstwerk auf eine höhere Ebene zu stellen.
Gut, die Kunstwerkseite war hauptsächlich die Außenseite, die, wie man sich zeigte. Das Tagebuch, das zeigt doch in mancher Hinsicht die Innenseite, die noch unorganisierte, noch nicht zum Kunstwerk gemachte. Und die Tagebücher sind ja stilistisch völlig anders als die ausgefeilten Publikationen Thomas Manns mit ihren kurzen, abgehackten Sätzen und ihrer stilistischen, ungehobelten, unbehauenen Art. Und auch inhaltlich erfährt man da eben ganz andere Dinge als auf der künstlerischen Ebene.
Wir hören einen Auszug aus diesen Tagebüchern von Thomas Mann. Es liest Hans Zischler.
Dienstag, den 17.09.18. Gesundheit gebessert. Arbeitete glatter und lustiger. Zur Stadt in weißen Hosen um Besorgungen, Pillen, ein Halsband für Bauschan, ein paar Federhalter. Schlief in der Nacht nervös und mochte früher nicht mehr. Ich glaube aus Freude über die Teppiche. Abendgang ohne Hut, im Dunkeln, zum Fährhaus bei halb umwölktem Mond, im Flug der Fledermäuse, während es in einer lichten westlichen Wolkenschicht elektrisch zuckte. Katja, große Übelkeit. Mitleid mit ihr. Geht morgen zu Geheimrat Müller. Ihre Überzeugung, sie sei in der Hoffnung, überzeugt auch mich, trotz Faltins Leugnen. Es wäre fast bedenklicher, wenn sie sich irrte. Nietzsche-Lektüre. Stilistische Vorbereitung zu einem Brief an den Verfasser. Ein wenig Weintraube zum Abendnachtisch. Rarität. Schlucke Löbs Pillen, die Strychnin und Belladonna enthalten.
Herr Kurzke, Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Das hört sich ja fast an wie ein Blog-Tagebuch. Thomas Mann, der erste Blogger, der also wirklich alles, alles erzählt, was er gerade erlebt, unmittelbar mitverfolgen lässt. Ja, was sehe ich, was spüre ich, was fühle ich? Und fast geschwätzig ist, jedes Wehwehchen weiter verzapft, möchte ich jetzt fast abschätzend sagen.
Ja, das ist ein wunderbarer Ausdruck dafür. Ich glaube, dass es ganz zutreffend ist mit dem Blogger. Und dass auch der Narzissmus, der dazugehört, also die Eitelkeit, die ich liebe, dass man sich selbst so wichtig findet. Dazu muss man sich ja wichtig nehmen, wenn man solche Einzelheiten aufschreibt. Dass es das natürlich in hohem Grade gibt bei ihm. Und damit ist man bei den psychologischen Kategorien. Was nützt einem ein solches Tagebuch? Und ich glaube, es nützt einem, dass man eigentlich allen Seelenmüll von sich geben kann und eben auch seiner Eitelkeit und Asozialität freien Lauf lassen kann, weil man den ganzen Tag seine Rolle so perfekt gespielt hat und den ganzen Tag vielleicht dauernd etwas gemacht hat für die Mitwelt und für die Moral und so weiter. Dann lässt man sich spätabends, er hat ja meistens so gegen Mitternacht geschrieben, manchmal erst am anderen Morgen, da lässt man sich dann nochmal gehen und ist ungerecht und bringt kleine Eitelkeiten, Lächerlichkeiten, Unwichtiges. Während man den ganzen Tag Wichtiges getan hat, tut man da plötzlich mal Unwichtiges und schreibt übers Wetter und banale Dinge. Das muss man alles sehen in der Gesamtbalance dieses Lebens, in dem es eine Rolle spielt.
Auch wie viel Medikamente er genommen hat, er muss ja geradezu Schlaftabletten abhängig gewesen sein. Was Thomas Mann in seinen Tagebüchern allerdings vom Blogger unterscheidet, er hat sie nicht veröffentlicht. Katja Mann, Frau Thomas Mann, wie sie sich selbst als Managerin dieser Familie und dieses Mannes, dieses Kindes bezeichnet hatte, durfte sie nicht lesen, niemand durfte sie lesen. Und er hat geschrieben, ja, einmal, es kenne mich die Welt, aber erst wenn ich tot bin.
Wenn
am 13.10.1950 und erst sein Sohn Michael durfte sie lesen, weil er sie dann herausgeben wollte. Also hat da auch etwas Verborgenes, Heimliches stattgefunden, wenn er nur nachts geschrieben hat, wenn Katja, die Frau, das nicht lesen durfte.
Also er selbst hat sie gesperrt für 20 Jahre. Also sie durften erst 1975 geöffnet werden auf seinen eigenen Wunsch hin. Und natürlich ging es da um die Heimlichkeiten und es ging darum, niemanden mehr zu verletzen. Es sollten nicht er tot sein, sondern alle anderen tot sein, die man damit vielleicht noch verletzen konnte. Und die Heimlichkeiten, und das ist heute ein offenes Geheimnis, das ist da ganz zentral um die homoerotischen Sehnsüchte Thomas Manns ging und Verfallenheiten, deren er sich selber in einem gewissen Grade auch schämte, die er für nicht vorzeigbar hielt, die zu den Tragödien und Tragikomödien dieses Lebens in der Tat auch gehören. Und die sind ja dann in dieser Tagebuchedition auch ausgewählt und sehr gut sichtbar.
Und die hängen auch mit seiner Künstlerschaft zusammen. Diese homoerotische, heimliche Leidenschaft, die er letztendlich geopfert hat für eine Familie. Also er ist ein Pflichtmensch und geradezu ein Paradebeispiel für die Sublimierungstheorien von Freud.
Ganz klar, ja. Er hat sich ja eine Realisierung dieser Leidenschaften nicht gestattet. Und ich glaube auch, dass auch deswegen nicht in Frage kam, weil eigentlich mit den Knaben, in die zu verlieben er das Unglück hatte, mit denen konnte er samt und sonders eigentlich nichts anfangen. Mit denen konnte er sich nicht unterhalten, die konnte er nur anschwärmen. Und er hat das in sein literarisches Werk reingebracht. Dort kommen viele hübsche Knaben vor, meinetwegen Felix Krull oder Josef. Und er hat sich da ausgelebt, indem er für die Öffentlichkeit am Anfang überhaupt nicht zu erkennen, indem er Freude hatte an der Gestaltung von schönen Knaben, an der literarischen Gestaltung. Und seine Fantasie beschäftigte sich damit eben dann sehr ausführlich.
Hängt damit vielleicht auch seine Form des Christentums zusammen, Kreuz, Grab und Gruft? Also dass eben das Kreuz als Symbol des Opfers, des Schmerzes ist, den man in Kauf nehmen muss, den man auch anerkennen muss, weil er zum Leben dazugehört, aber der verursacht wird dadurch, dass man das Untergeschoss, die schlafenden Hunde nicht wecken darf, die Triebe nicht befriedigen darf.
Ein Künstler kann einfach nicht glücklich sein. Ein Künstler, der glücklich ist, der schreibt nicht mehr. So gibt es mehrere Bemerkungen bei Thomas Mann. Und der Künstler ist aus seiner Sicht vom Leben prinzipiell getrennt. Einer, der lebt, der braucht Naivität und glückliche Naivität. Ein Künstler, der erkennen muss, der ist schon deswegen auf der Seite der Unglücklichen, die außerhalb des Lebens der Gewöhnlichen sind. Und gleichzeitig dieses Leben der anderen auch ausbeuten und ausnützen. Und damit hängt auch dieses Schuldgefühl zusammen, das er als Künstler immer gehabt hat, das Leben eigentlich auszunützen, ohne zu ihm zu gehören. Und die Kunst als Verschuldung zu empfinden und das Dasein überhaupt als Verschuldung zu empfinden. Er hat im Grunde ein sehr starkes Erbsündegefühl, altmodisch gesprochen. Und es hing natürlich auch mit seiner Neigung zusammen, die er nicht realisieren konnte, die er einfach für eine Fehlanlage, Fehlkonstruktion des Menschen hielt, dass ein Mensch nicht gleichzeitig glücklich und gescheit sein kann.
Für diese Fehlkonstruktion hat er aber auch sehr viel getan. Er hatte ja gewisse homoerotische Erfüllungen, zum Teil zumindest. Wie weit sie wirklich gegangen sind, weiß man nicht. Aber zumindest hat er mit Paul Ehrenberg oder mit anderen Freunden, Jugendfreunden, doch auch ausgelassene Stunden verbracht. Und dennoch, obwohl er das wusste, ist er diese Ehe eingegangen. Das heißt, er hat eine Konstruktion gesucht, die ihn hält. Ah, das ist doch eigentlich ein absoluter Verrat an seine Frau Katja und dann auch an dieses Ausnutzen auch der Kinder, wie unverschämt er sein kann. In diesen Tagebüchern ist er erschreckend, wenn er zum Beispiel über Koloman, den er nicht mochte, schreibt, er ist verlogen, unreinlich, hysterisch. Ja. Das ist ja wirklich erschreckend.
Ja, er lässt, wie gesagt, im Tagebuch lässt er solchen Stimmungen freien Lauf. Wenn man allerdings alles untersucht, tariert sich das schon mehr aus, gibt es schon auch viele gute Stellen auch zu Golo. Ich glaube, dass es auch heute viele Eltern gibt, die Tage haben, da könnten sie ihre Kinder auf den Mond schießen. Und wenn sie dann immer Tagebuch führen würden und man würde später nur diese Stellen aufspießen, wäre man auch ein bisschen ungerecht. Also im Ganzen gesehen hat natürlich diese Familie, auch die Kinder, sehr viel Unglück gehabt und Unglück getragen. Aber es ist trotzdem eine große Familie und dieses Unglück ist nicht vom Vater erzeugt. Es war eine Sache der Konstellationen, die bei den Kindern sich natürlich nochmal potenziert haben und in dieser Ehe natürlich schon schwierig genug waren. Also soweit man das heute überhaupt weiß, war Katja, glaube ich, eine relativ gefühlsarme, berechnende, kalkulierende Frau. Das war nicht so eine weiche, warmherzige. Bei der konnte gar nicht so viel Verrat am Gefühl da sein. Die wollte gar nicht so viel Gefühl. Im gewissen Maß war sie recht, dass er auch so berechnend umging mit ihrem Gefühl. Die passten schon auch auf ihre Weise zusammen, sonst hätten sie nicht 50 Jahre Ehe hinter sich gebracht, mit sehr gemischten Gefühlen natürlich.
Dennoch war ich doch bestürzt, als ich eine Stelle gelesen habe, wo er schreibt, das Leben mit dir war nur peinlich, ich würde es nicht wiederholen. Und das hat er ihr ins Gesicht gesagt. Also so ungefähr, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber dem Tenor nach, das ist ja wirklich also erschreckend.
Ja, weil er eigentlich dachte, sie denkt auch so und es wäre klar, dass man so denkt. Also er hat prinzipiell gedacht, dass Ehen eigentlich eine Unmöglichkeit sind.
Warum führt er sie dann?
Ja, weil man das Leben bestehen muss aus einer Art Pflichtgefühl und dass diese Ordnung angenommen hat. Von heute ist manches schwer nachvollziehbar, das weiß ich, weil man heute ganz allgemein davon ausgeht, man soll seine Triebe ausleben und nicht verdrängen. Diese Kultur der Verdrängung, die bei ihm, glaube ich, zum allerhöchsten Grad getrieben worden ist, also mich schaudert es auch, wenn ich das sehe, was der sich angetan hat, schon sich jeden Tag so perfekt anzuziehen, ist ja schon eine Qual, was er gemacht hat. Aber anders konnte er sein Leben nicht aushalten, ohne diese starre Form nach außen, zu der die Ehe gehörte. Und um dieses innere Chaos zu bändigen. Und wahrscheinlich hätte er seine Bücher nicht so schreiben können, wie sie waren, wenn nicht diese ganze Bedingung dafür gegeben wäre.
Alles für die Kunst.
Ja, alles für die Kunst. Er hat sein Leben aus seiner Sicht, sein Leben der Kunst geopfert.
Hermann Kurzke, Sie haben auch einmal sich künstlerisch betätigt. Sie haben, glaube ich, Gitarre gespielt.
Das ist richtig. Ich habe Konzertgitarre gespielt. Das war mein Weg zur Musik. Und Das ist so völlig anders als bei Thomas Mann, wo man diese ganzen Schwergewichte der Musikgeschichte drin hat, eben bis zu Richard Wagner. Das war nicht meine Sache. Ich hatte eher dieses grazile Instrument, das völlig außerhalb der großen Tradition ist, für die es auch nur wenig große Literatur gibt.
Nämlich die Gitarre. Und ja. Was haben Sie damals gespielt?
Also der Höhepunkt meines Könnens war, dass ich tatsächlich mal bei Paganini-Terzetten mitgespielt habe im Bayerischen Rundfunk. Damals gab es sehr wenig Konkurrenz.
Wir hören zur Erinnerung an diese künstlerische Aktivität von Hermann Kurzke, dem Gast in Doppelkopf von HR2 Kultur, von Niccolò Paganini, Terzetto, Concertante in D-Dur für Gitarre, Violine und Violoncello, einen Ausschnitt, das Adagio. Das war das Adagio aus dem Terzetto Concertante von Niccolò Paganini auf Wunsch von Hermann Kurzke im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Herr Kurzke, wir haben jetzt über das Künstlertum von Thomas Mann gesprochen, wie es sich in seinen Tagebüchern äußert, als Entsagung, als Opfer, auch der Familie, auch des eigenen Lebens, als Pflichterfüllung, als höheres Leben oder wie Sie das in Ihrer Biografie als Kunstwerk, das Leben als Kunstwerk formuliert haben. Sie hatten auch angespielt, dass es tragikomische Momente gibt. Immer wieder ist da die Rede von Pollutionen in der Nacht, die ihn daran hindern, am nächsten Morgen ordentlich weiterzuschreiben. Das hat dann schon fast komische Züge, die man da erfährt. Aber es gibt auch einen politischen Gehalt in den Tagebüchern. Die hatten begonnen 1918, da hatte gerade Thomas Mann seine Betrachtungen eines Unpolitischen zu Ende geschrieben und da erlebte er die Revolution, die Räterepublik in München und fängt an, langsam sein Weltbild zu überdenken, dass er doch sehr monarchistisch geprägt war, auch antidemokratisch formuliert war und auch sehr konservativ war. Das wird durcheinander gewirbelt durch die Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Und da liest sich das Journal, das Tagebuch von Thomas Mann, das wir ab kommender Woche hier in HR2 Kultur senden, das liest sich dann wie so eine, ich weiß auch gar nicht, wie man es sagen soll, Experimentum Mundi. Er probiert alles Mögliche aus.
Ja, das ist ein total spannender Vorgang, wenn man da von Tag zu Tag sieht, was bedeutete das, dass er da Zeitgenosse war von Deutschlands Untergang. Die erhaltenen Tagebücher setzen ein im September 1918. Und da meint er noch, moralisch zumindest sei Deutschland eine Siegermacht und dass jetzt die Alliierten gesiegt hätten. Ja, das müsste man mit gutem Humor hinnehmen, aber eigentlich innerlich angenommen hat er das nicht. Und wir sehen das heute aus den Geschichtsbüchern, Ende des Ersten Weltkriegs, Versailler Vertrag und Münchner Räterepublik. Bei ihm sieht man das, wie man von Tag zu Tag sozusagen mit der Gischt der Geschichte bespritzt wird und wie er von Tag zu Tag versucht, da rauszukommen, seinen Weg zu finden, sich erstmal zu behaupten mit dem, was er bisher an Ansichten hat. Und das Datum 1918 bedeutete schon, dass eigentlich alles zur Disposition gestellt wurde. Alles, was man bis dahin an sittlichen Haltungen, an politischen Meinungen, auch an individuellen Verhaltensweisen, alles schien plötzlich nicht mehr zu stimmen. Und alles war auch durch den Missbrauch, den natürlich das Deutsche Reich zweifellos mit der moralischen Kraft seines Volkes getrieben hat, war ja auch alles beschmutzt. Man wusste nicht mehr, ob man jetzt, wenn man ein treuer Staatsbürger ist, ob man da was Gutes tut oder nicht lieber was Schlechtes. Und die Revolution, die dann kam, da musste man sich entscheiden, gehört man eher zu den Kommunisten, eher zu den Sozialdemokraten oder will man dagegen sein? Dann denkt er, man müsste vielleicht etwas Neues finden und das geht bis hin zu so Wendungen, ja, ein nationaler Sozialismus wäre vielleicht das Richtige. Und kurze Zeit später denkt er, könnte auch sagen, hoch der Kommunismus, gerade ist die russische Oktoberrevolution, ist ja noch nicht lange her, das hat alles etwas Frisches, der Kommunismus, nicht so wie heute, wo man schon weiß, was draus geworden ist. Und dieses so richtig mit der Nase im Dreck der Geschichte stecken, das kriegt man da mit. Und in der Zeit ist er so in der Krise 1918, dass er jeden Tag 2 bis 4 Druckseiten Tagebuch schreibt. In Zeiten, wo er selbst in Ruhe ist, schreibt er viel weniger. Da sind es manchmal nur 10 Zeilen oder 20. Mhm. In Zeiten der Krise wird enorm viel Tagebuch geschrieben. Und das ist natürlich schon spannend, wie nah man da dran ist.
Dennoch hat diese eigentliche Wende nicht 1918 bei ihm stattgefunden. Er benutzt im Tagebuch auch gleichsam das Tagebuch als Versuchsfeld, ja, um bestimmte Thesen zu formulieren. In dem Umkreis sind ja auch Begriffe entstanden, die doch eine gewaltige Tragweite für die deutsche Ideologie hatte, nämlich zum Beispiel der Begriff der konservativen Revolution, selbst der Begriff Drittes Reich fällt damals und er war ja nicht alleine. Hugo von Hofmannsthal hat ja auch diese konservative Wende als Antwort auf die Krise, auf diese Zivilisationskrise, die der Erste Weltkrieg bedeutete, formuliert. Er ist gleichsam von einem Eck ins andere gesprungen, vom Ästheten hin zum konservativen Politiker eines Ständestaates.
Thomas Mann macht das auch, aber er ist viel eher dran. Also bei ihm sind die Begriffe konservative Revolution, das steht schon in den Betrachtungen eines Unpolitischen, also vor Kriegsende. Drittes Reich hat er, glaube ich, das erste Mal 1913 sowas verwendet und eben nationaler Sozialismus, das gibt es bei ihm und revolutionärer Konservatismus. Also diese ganzen komplexen Begriffe sind 1918, 19 haben die ihren Höhepunkt und daraus entsteht ja auch dann der Nationalsozialismus auf der einen Seite. Nur ist bei Thomas Mann eben der entscheidende Unterschied, er kaut damals dieses ganze Potenzial durch. Während viele, die so optiert haben wie er während des Ersten Weltkriegs zu den Nazis gegangen sind, ist er schon ganz früh ein Anhänger der Weimarer Republik und gerät dann ins Exil. Nicht? Deswegen ist es also völlig falsch zu sagen, Thomas Mann war in der Zeit auch ein Vorläufer des Nationalsozialismus. Nein, er hat in der Zeit dieses ganze Potenzial durchgedacht und verarbeitet. Und das hat bei ihm dazu geführt, nein, damit können wir nicht existieren und damit können wir keine Politik machen. Und er radikalisiert sich politisch immer weiter nach links bis 1933. Das ist ein sehr eindrucksvoller Vorgang, der auch wieder sehr allmählich ist. Er ist 1932 viel weiter als 1922. Das ist also keine sprunghafte Wendung, sondern ein ganz allmählicher Prozess. Jetzt haben wir leider von 22 bis 33 keine Tagebücher. Die hat er vernichtet. Die sind nicht mehr da.
Warum eigentlich? Man kann vermuten, warum. Er hatte, glaube ich, Angst davor, dass die Nazis die finden könnten.
Ja, er hat seine Tagebücher bis 1933 allerdings durchs ganze Exil durchgeschleppt und erst 1945 vernichtet. Und da hat er die Tagebücher von 18 bis 21 ausgenommen, weil er damals am Dr. Faustus schrieb und dachte, das kann ich brauchen. Genau diese Situation, Kriegsende, die kommt dann auch im Faustus vor. Er hat auch das Tagebuch verwendet, das kann man ganz klar nachweisen aus den Quellen.
Vielleicht zur Rekapitulation noch, Herr Kurzke. Wir sprechen also über die Tagebücher von Thomas Mann, die wir ab kommenden Montag in HR2 Kultur senden werden, die also ein Signal immer zeichnen. Wo steht gerade Thomas Mann? Und da könnte man vielleicht sagen, so 1922, 23, wenn er den Zauberberg, seinen Roman, der Zauberberg vollendet, hat er sich schon gelöst von dieser Versuchung, die dann im Dr. Faustus wiederkehrt, der Versuchung zurück zum Blut, zum Archaischen, zum Gewalttätigen, zum Exzessiven, zur Verführung, zum Mythischen, oder?
Ja, ich meine, er hat sich ja seit 1922 offen auf die Seite von Ebert und der SPD auch gestellt in der Weimarer Republik und hat dann so seit 1927 auch einen ganz aktiven Kampf gegen die Nazis geführt. Und er fing dann an, mit so einer Art Spaltung zu arbeiten. Also für die praktische Politik brauchen wir im Grunde genommen die humanitäre und sozialdemokratische Tradition, da gibt es nichts anderes. In der Kunst allerdings wollte er sozusagen das Ganze des Lebens erhalten wissen und das Ganze des Lebens, zu dem gehört Blut und Gewalt. Und das hat man ja auch im Zauberberg, in dem berühmten Schneetraum, der aus zwei Teilen besteht, diesem Sonnenleutetraum eines harmonischen Daseins und dem Blutmahl im Hintergrund, wo irgendwelche Hexen kleine Kinder verzehren und die Knöchelchen krachen lassen. Also die Humanität ist für ihn, glaube ich, ist auch die Spur Nietzsches, ist immer nur gegenbildlich zum Blutmahl. Und das ist das Schlimme, je stärker die Erfahrung des Blutes ist, umso stärker kann sich auch die Humanität entwickeln. Aber eine Zeit zum Beispiel, die lange im Frieden lebt und lange das Blut vergisst, die vergisst auch die Humanität. Und was da dran ist, das darf man jedem selbst überlassen, zu überlegen.
Jedenfalls ist diese Todessehnsucht, diese Begeisterung für Wagner, für das Mythische auch im Dr. Faustus zu spüren, diese Sehnsucht nach dem ganz anderen ursprünglichen Gewaltigen. Und das ist auch nochmal ein Moment, ein Höhepunkt in diesen Tagebüchern, die Auseinandersetzung mit der Tagespolitik dann im Exil und dann bei der Heimkehr. Er ist ja erst sehr spät, nicht nach Deutschland, sondern nach Zürich gegangen.
In der Nachkriegszeit wird es doch sehr still. Auch die Tagebuchnotate werden immer kürzer und sein öffentliches Auftreten, da findet er keinen Platz mehr im Kalten Krieg. Der Antifaschismus ist nicht mehr gefragt in den USA. Von Moskau will er auch nicht abhängig sein. Und er fühlt sich dann doch im Alter zunehmend isoliert und deprimiert, was ganz seltsam kontrastiert, dass er mit Preisen überhäuft wird in den letzten zwei Lebensjahren. Vor allem, da ist auf der einen Seite die Depression, auf der anderen Seite der Ruhm, der jetzt mit Macht kommt in seinen letzten Jahren, wo er von Königin Beatrix der Niederlande empfangen wird. Und
er mochte ja die Repräsentationsformen des Bürgertums. Er war ja ein Bürgersohn und er war stolz darauf, Hanseat zu sein. Und er hat ja auch aus Berechnung eine reiche Erbin, Katja Pringsheim, geheiratet. Also die Formen waren ja für ihn sehr wichtig. Ja. Und das alles erfahren wir in den Tagebüchern aus einer sehr direkten Perspektive, aus einer sehr subjektiven Perspektive, mit vielen Heimlichkeiten, die ihm als Peinlichkeiten erschienen waren. Und auch seine Begeisterung für die Musik spricht immer durch. Und zum Abschluss unseres Gespräches hören wir doch noch etwas, was Thomas Mann dann doch sehr nahe kommt. Was wünschen Sie sich, Herr Kurzke, für diesen Auftritt zu Thomas Manns Tagebüchern?
Ich hatte immer das Problem, dass ich selbst weder homosexuell noch Wagnerianer bin und ich dachte dann, ich bin für Thomas Mann vielleicht gar nicht geeignet. Und ein bisschen was von Wagner hat mich dann aber doch fasziniert, und zwar eine kammermusikalische Aufnahme mit dem Hurricane-Ensemble. Und das ist der Walkürenritt aus dem Ring.
Das war's im Doppelkopf mit Hermann Kurzke, dem Thomas Mann-Spezialisten, dem Manomanen und Ruthard Stäblein als Gastgeber.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.